SRF 2 Kultur.
Zeit für die Passage. Über Jahrzehnte hat der Basler Zoologe Jörg Hess Gorillas beobachtet und ihr Verhalten dokumentiert. Im Basler Zoo und in den Bergregenwäldern Ruandas. Seine Bücher über diese Arbeit, aber auch seine Publikationen über andere Tiere haben Jörg Hess bekannt gemacht. Mittlerweile reist der inzwischen 76-Jährige nicht mehr nach Afrika zum Beobachten, aber noch immer zieht es ihn regelmäßig auf seine abgelegene Voralp im Tessin. Dort lebt er monatelang allein und spürt dem Wesen einheimischer Tiere nach. Siebenschläfern, Wespen oder Kastanienblattrollkäfern. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hat Jörg Hess im Tessin besucht und mit ihm über Menschen, Affen und andere Geschöpfe gesprochen.
Wir sitzen hier zusammen auf einer Bank, Jörg Hess, vor Ihrer Voralp hier im Tessin. Die Sonne scheint auf die Steine, man hört überall Tiere. Sie bleiben hier oben wochenlang, manchmal monatelang, weitestgehend allein, schalten das Handy immer nur kurz an jeden Tag. Was zieht Sie hierher in diese Einsamkeit?
Ja, ich war längere Zeit in Afrika, ich habe dort mit Gorillas gelebt. Ich habe dort eigentlich entdeckt, dass das Wunschbiotop, von dem man umgeben sein möchte, ich habe erst dort gemerkt, dass das der Wald ist für mich. Und dann kam die Zeit, wo diese Exkursionen nicht mehr denkbar waren und ich hatte das Problem, Entzugserscheinungen zu spüren. Und da kam mir die Idee, dass die Voralp, die kannte ich schon lange, dann kam die Idee, halt, dort wächst der Wald praktisch in die Räume hinein, dort gibt es unendlich viele Tiere, also ich muss nur die Großzügigkeit besitzen, auf Gorillas vorübergehend zu verzichten und mich hier mit anderen Tieren zu beschäftigen, dann kann ich das Afrika-Erlebnis genauso haben. Also das ist der Grund, weshalb ich mich dann so im Alter mehr so auf diese Umgebung spezialisiert habe, um ein valabler Ersatz für dieses Ereignis Afrika zu haben, das eine einmalige Geschichte war in meinem Leben.
Darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Also Ersatz Afrika hier quasi. Hat es aber auch damit zu tun, dass es hier keine Menschen hat?
Also ich muss zuerst sagen, Ersatz Afrika, ich meine nicht Ersatz Afrika im eigentlichen Sinne. Es war ein Ersatz für mich, aber Afrika braucht keinen Ersatz und das Tessin braucht keinen Ersatz. Ich bin der Meinung und ich habe das ein Leben lang entdeckt, ich kann beobachten, was ich will. Ich entdecke immer wieder ungeheuer spannende Dinge und die zeigen mir, dass ein Nashorn um kein Stück interessanter ist als irgendein Insekt hier. Das, weder das eine noch das andere ist Ersatz, sondern das sind Lebewelten, aber die erfüllen emotional für mich die gleiche Aufgabe. Also das ist jetzt die Antwort zu diesem Ersatz Afrika. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage, das gehört mit dazu, das ist altersbedingt. Das dürft ihr ruhig drin lassen.
Die Frage war die, ob es Ihnen auch zu Pass kommt, dass es hier keine Menschen hat.
Ja. Ich habe jetzt schon angetönt, ich beobachte gerne kleine Tiere, Säugetiere, Reptilien und so weiter. Und das Erscheinen dieser Wesen, das hängt in der Art, wie ich das haben möchte, hängt so ein wenig mit dem Alleinsein zusammen. Also wenn ich alleine bin, dann ist meine Aktivität hier im Raum um die Häuser und im Wald und ist so gering, dass ich damit rechnen kann, dass eine Smaragdeidechse, die weggesprungen ist, dass ich das letzte Mal vorbeigehe, dass die wieder dort sitzt. Wenn dann 3-4 Leute da sind und die Störungen sind dann 3-4 Mal hintereinander, weil mehrere Leute durchgehen. Also es ist mehr eine praktische Geschichte. Also ich kann das erläutern. Da sitzt man eine Stunde vor einem Strauch und schaut einem Käfer zu oder 2 Stunden. Und dann beginnen die Leute, die dann auch noch da sind, neugierig zu werden. Und irgendjemand sagt, Jörg, darf ich mal kommen? Und jedes Kommen ist eine Störung und die verschwinden dann vielleicht und dann ist die Geschichte abgebrochen. Also man erspart sich, wenn man allein ist, sehr viel Frustration. Die hat nichts mit den Menschen zu tun, die da sind, sondern mit der Tatsache, dass eine Qualität dieser Menschen auch die Störefriede in dieser Idylle sind. Also so gesehen denke ich ja, aber ich muss vielleicht zusätzlich anfügen, ich bin Zoologe und ich bin so an Tieren, das geht von Wirbellosen über Insekten, über Nagetiere, über Kleinsäuger und so weiter, das spielt keine Rolle was. Mit denen habe ich zu tun. Also wenn mir jemand sagt, ich sei alleine hier, dann muss ich mich zur Wehr setzen. Ich bin nie alleine hier. Ich habe eine Welt voll ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ansprechpartner oder Anseepartner verfügbar rund um mich. Also das Problem, alleine zu sein, ist nicht das Eigentliche. Man müsste sagen, keine Sozialkontakte mit meiner Art. Das gibt ganz selten Bedarf. Also dass man dann denkt, ja, jetzt wäre es nett, wir könnten uns unterhalten oder so. Aber ich fühle mich hier nie alleine.
Sie haben Familie, Sie haben eine Frau. Wie ist denn der Bedarf von der Seite Ihrer Frau? Was sagt sie zu diesen Extremen in Ihrem Leben?
Also sie hat natürlich schon sehr früh zu gewissen Extremen Ja gesagt. Und das, was da jetzt im Alter im Tessin geschieht, das ist eine konsequente Fortsetzung dieser Dinge, die sie verdienstvollerweise für mich akzeptiert hat. Ich muss aber jetzt umgekehrt sagen, seit ich so monatsweise hier bin, kommt meine Frau viel häufiger hierher als zuvor. Eigentlich ist der Kontakt nicht unterbrochen. Aber ich denke manchmal, meine Frau war froh, dass ich jetzt wieder mal eine gewisse Zeit verschwinde. Also ich meine, das ist immer erzählen und immer jemanden suchen, der zuhört, wenn man unter Menschen ist. Das kann belastend sein für die Umgebung. Gelegentlich weggehen heißt auch, die anderen ein wenig in Ruhe lassen.
Das Beobachten, das kam jetzt schon ein paar Mal vor in Ihren Antworten. Sie haben ja, seit Sie an der Uni waren, als Student haben Sie angefangen, Gorillas zu beobachten, dann später im Bergregenwald in Ruanda über 7-8 Monate. Da müssen Tausende von Beobachtungsstunden zusammengekommen sein. Ist das Beobachten für Jörg Hess nur ein Mittel zum Zweck, um an Erkenntnis zu kommen, oder ist das für Sie eine innere Notwendigkeit?
Natürlich ist es Mittel zum Zweck. Man möchte etwas sehen. Und damit man etwas sehen kann, muss man beobachten. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Bei mir steht die Beobachtung im Vordergrund. Also wenn Sie sagen, das ist ein Verhaltensforscher, dann schaudere ich ein wenig, weil mir der Forscher schon nicht mehr so gefällt. Und zwar nicht, weil ich irgendetwas gegen Forscher habe, aber ich verstehe mich nicht primär als Forscher. Wenn ich denke, wie ich die Ausarbeitung meiner Daten sträflich vernachlässigt habe ein Leben lang und eigentlich nicht das hinterlassen habe, auch bei den Gorillas, was ich hinterlassen könnte, dann ist das ein Manko. Das hat aber damit zu tun, dass wenn ich vor dem Problem stehe, jetzt habe ich 4 Tage Zeit, was soll ich machen? Ich könnte zu den Gorillas gehen und beobachten. Ich könnte zu Hause sitzen und auswerten. Die Entscheid fällt immer aufs Beobachten. Das heißt, ich bin primär ein Beobachter. Das ist eine absolute, für mich vitale Notwendigkeit. Ich werde unruhig, wenn ich nicht beobachte. Ich sitze zu Hause im kleinen Hof zwischen dem Arbeitszimmer und unserer Veranda und schaue den Spinnen zu oder entdecke andere Kleinigkeiten, Kellerasseln oder was auch immer. Also ich schaffe mir die Beobachtungsräume, sodass es nicht zu Problemen kommt. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Das steht zuvorderst in all diesen Teildisziplinen, die mit in das Erforschen von Verhalten gehört, werde beobachten, festhalten und möglichst ohne Experimente. Ich meine keine invasiven Geschichten. Also ich reiße keiner Ameise ein Bein aus, um zu sehen, wie sie jetzt ihre Lebensprobleme bewältigt. Das wäre interessant zu wissen, was macht sie mit nur 4 Beinen. Trotzdem liegt mir fern, so etwas zu tun. Also es gibt gewisse Experimente, dass ich irgendwo ein Hindernis hinstelle und mir anschaue, wie jetzt das auf das Tier wirkt. Das schon, aber das sind so winzige Kleinigkeiten, die man sich leisten darf, ohne dass man das Gefühl hat, in das Leben dieses Wesens einzugreifen in sträflicher Art.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt viele Dinge. Also ich beobachte gelegentlich diese Kastanienblattrollkäfer.
Können wir da vielleicht gerade mal hingehen?
Können wir, ja. Also sie sind jetzt im Augenblick, sind die gerade daran, ihre kleinen Zigarren zu fabrizieren. Und
also wir gehen jetzt hier auf einem Steinplattenweg hinter einem Rustico vorbei, einer Trockenmauer entlang, über kleine Terrassen in einem Kastanien-Eichenwald, kommen jetzt an so eine Trockenmauer. Und was sehen wir jetzt da?
Da ist gerade eine Paarung, da ist jetzt vor Schreck runtergefallen, der eine.
Also wir müssen noch mal kurz sagen.
Also es sind Kastanienblattrollkäfer und die haben die Eigenart, solche kleine Blattrollen zu fabrizieren, und da wird ein Ei eingebaut in diese Blattrollen. Der ganze Busch ist mit so Blattrollen übersät. Sie haben jetzt gefragt, Experimente. Ich mag mich genau erinnern und habe mich gedacht, jetzt schneidet der von hier vom oberen Blattrand in die Mitte des Blattes hinein bis zum Mittelnerv. Und ich habe gesagt, was geschieht jetzt mit dem, wenn ich dort, wo er nachher hin muss, mit der Schere einen analogen Schnitt mache. Und dann habe ich zugeschaut, wie der reagiert, und der war völlig frustriert. Der ist zwei, dreimal nach drüben gelaufen, seinen Schnitt angeschaut, wieder zurück, und am Schluss hat er das Blatt gewechselt, da funktioniert etwas nicht und so weiter. Also das sind so kleine Eingriffe. Da gibt es so viele Käfer, da gibt es so viele Sträucher, da gibt es so viele Blätter. Ich muss mir kein Gewissen daraus machen, dass ich jetzt den bei einer Aktion geschädigt habe.
Das heißt jetzt, dieser Käfer hat offensichtlich nicht begriffen, dass sie ihm sogar etwas Arbeit abnehmen
würden. Ja, nein, also ich denke, der Scherenschnitt, der ist natürlich eine absolut unvergleichliche Art, mit einem Blatt umzugehen, wie er das mit seinem Maul kann. Also deshalb denke ich, der hat die Arbeit eines Pfuschers gefunden und war wahrscheinlich auch noch ein wenig empört darüber. Also der kann darin nicht eine Hilfe sehen. Da sehen wir jetzt gleich hier oben, sind die Blätter eingeschnitten, das Blatt hängt jetzt nach unten, das ist die nächste Phase. Jetzt ist klar, das Blatt ist über den Zentralnerv noch mit Säften versehen. Das gibt dem Blatt eine Festigkeit. Der kleine, winzige Käfer, sie sind klein, rot, fast kugelig, da ist übrigens eine Mordwanze, die hat einen Blattrollkäfer erwischt und sticht ihn an, spritzt Gift ein und dann wird er ausgesaugt. Das gehört mit zu diesen Dramen, die sich da abspielen, neben vielen netten Geschichten. Aber ich sage jetzt hier oben, der kleine Käfer ist zu schwach, um dieses feste, noch saftige Blatt zu bearbeiten. Er hat gar nicht die Kraft. Und jetzt, was macht er? Er geht von oben nach unten in Reihen, die ganz nahe beieinander sind, und perforiert das Blatt. Damit verliert das Blatt seine Festigkeit. Das wird so lumpelig. Und dann ist es in der Widerstandsform, die sich dann bearbeiten lässt, dann wird er mit den Vorderbeinen den Blattrand eindrehen und hinten beißt er dann zu. Also wie wir ein Blatt falten und dann das glatt reiben. Und wenn er dann die röhrenförmige Tubus hat, dann wird von unten her wird das aufgerollt bis an die Stelle, wo die beiden Einschnitte zusammenkommen. Und dann bleibt so ein kleines, tonnenförmiges Element hängen. Und wenn nichts geschieht, dann bleibt die, bis die Larve schlüpft aus diesem Kokon, bleibt das so. Und es gibt einen Ingenieur, der hat das beobachtet und der hat dann das alles vermessen. Und der hat nachgewiesen, dass auf Tausendstel Millimeter genau gearbeitet wird. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja das, dass hier seit Jahrhunderttausenden etwas abläuft, dass jeder Käfer haargenau gleich macht. Und der ganze Ablauf ist genetisch offenbar. Und dass da so Präzisionsarbeit fixiert ist, genetisch, das ist für mich ein rätselhaftes Nichtverstehen, obwohl ich weiß, was Genetik leistet und so weiter. Aber trotzdem, wenn ich einem Menschen sagen würde, jetzt sag mir, was ist genetisch nicht möglich, dann wird er sagen, ja, also das, was die da machen, diese Genauigkeit, die kann man ja nicht weitergeben über 200.000 Jahre oder eine Million. Doch, das kann sie. Also die Dimension, die genetisch da zutage tritt, das ist etwas Unbegreifliches. Die Leute, die die Vorstellung haben, ja, jetzt haben wir die Welt entdeckt mit dem Blick in die Genetik und mit dem Entschlüsseln der genetischen Code, das ist falsch. Wir haben nur unendlich viele Rätsel durch einen noch unendlicheren Haufen ersetzt. Es ist nicht so, dass wir vorankommen. Die Welt der Fragen öffnet sich so riesig mit jeder Antwort, wir nicht von einem Vorankommen reden können, sondern wir bewegen uns einfach noch hilfloser in einem noch verrückteren Raum, der uns Fragen stellt.
Jörg Hess, ich möchte von diesem Rätsel hier, von dem Rätsel von diesen Kastanienkäfern hier im Tessin, zu einem Rätsel kommen, was Sie Ihr Leben lang beschäftigt hat, ein Rätsel mit den Gorillas. Sie haben jetzt gerade ein neues Buch herausgegeben mit ganz vielen Fotos von Ihrer Beobachtungszeit in Ruanda, als Sie diese Berggorillas dort beobachtet haben über Monate. Im Vorwort Ihres neuen Buches schreiben Sie, ich habe zwischen Menschen und Berggorillas Vertrauen wachsen sehen, Mitleid erlebt, Freundschaften, neugierige Ausgelassenheit, zudringliche Dreistigkeit und vornehme Zurückhaltung. Ich wurde zurechtgewiesen, getröstet und aufgemuntert. Man setzte sich vertraulich zu mir, legte mir kumpelhaft die haarigen Arme über die Schulter und sah mir aus bernsteinfarbigen Augen verschmitzt, wissend, lachend und verschwörerisch ins Gesicht. So wie Sie das hier beschrieben haben, könnte man auch eine Begegnung mit Menschen beschreiben.
Ja, und eigentlich muss das uns heute, also als ich das geschrieben habe, war die genetische Situation noch nicht klar. Also man wusste nichts von diesen 99% des genetischen Materials, das übereinstimmt zwischen Menschen auf den Menschen. Es geht von 98,2 bis 99,3%. Der Schimpanse ist der nächste, dann kommt der Gorilla, die sind noch relativ nahe beieinander und dann gibt es einen Riesensprung zum Orang-Utan. Deshalb hat man ja den Orang-Utan, als dieses Wissen kam, in der Familie der Menschenaffen gelassen. Und die beiden afrikanischen Menschenaffen, die hat man aus dieser Familie herausgelöst und sie in die Familie der Hominide gestellt. Das heißt, die gehören heute in die Familie, in der wir Menschen stehen. Wenn man sämtliches Wissen, das man über diese Wesen hat, zusammenfasst, dann müsste man sagen, der Abstand zwischen einem Menschen und einem Schimpansen Faktor 1000-mal kleiner ist als der Abstand zwischen diesem Schimpansen und dem nächsten Affen, also einem Pavian zum Beispiel. Also selbst im Bereich der Primaten sind da ungeheure Räume dazwischen und wir gehören in einen Raum in allernächste Nähe zu den Menschenaffen. Also das erklärt einiges.
Aber trotzdem denkt man ja von Gorillas als Tieren und so wie Sie das beschreiben, muss man annehmen, Sie haben öfters Begegnungen gehabt, wo Sie gedacht haben, das ist eigentlich fast eher ein Mensch.
Wenn Sie mich fragen, ist der Gorilla ein Mensch oder ein Tier oder ein Menschenartiger, dann ist für mich ganz klar, es ist ein Menschenartiger und kein Tier. Und jetzt so ein kleines Intermezzo zu dieser Frage. Das liegt mir am Herzen. Wir Menschen sind der Natur gegenüber enorm überheblich. Und das schönste Beispiel ist die Tatsache, dass wir uns erlauben, einer einzigen Art einen Namen zu geben. Und das ist der Mensch. Und dann gehen wir hin, und ich weiß nicht, wie viel, es gibt Zahlen von 900.000 bis 2,5 Millionen andere Arten, die wir dann auch noch benennen mit einem Wort. Und das heißt dann Tier. Also, wenn Sie mich fragen, Tiere gibt es nicht. Das ist unsere Überheblichkeit, dass wir denken, analog zu uns Menschen, schaffen wir ein Gefäß und dort kommen alle anderen rein. Also das sind für diesen Diskurs unbrauchbare Begriffe, Mensch und Tier. Also wenn man mit mir spricht, dann müsste man sogar differenzieren, sagen, wie ist das bei Schimpansen, wie ist das bei Orang-Utans oder bei Gorillas.
Gehen wir zu den Gorillas wieder, die Sie ja fast als menschenähnlich bezeichnen. Können Sie mir ein Beispiel nennen von Begegnungen, die Sie hatten, wo Sie einfach sagen mussten, das haut mich einfach um?
Ja, ich wurde von einem Schwarzrücken überrannt. Schwarzrücken, das sind jugendliche Männer. Ungeheuer stark, also viel, viel stärker als ich. Man kann sich da nicht wehren. Überrannt.
Dort und, in Ruanda.
Ja, sind die in Ruanda. Und das einzige Mal, dass so eine Kleinigkeit geschehen ist, und ich dachte zuerst, ich sei jetzt beschädigt. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich spürte den Hüften an abwärts, den Körper nicht mehr. Und ich dachte, ja, jetzt ist Wirbelsäule-Geschichte und so weiter. Der junge Mann, der ist im Gracho weiter. Das ist Spiel. Der hat nichts Böses getan. Und dann kommt eine Gorillafrau, Maggie, die war in einem sehr spannenden Alter. Sie stand unmittelbar vor der Menarche und die interessierte sich für Kinder, fürs Spiel von Jugendlichen, für Sexualität, für das Muttersein, alles in einem Wesen.
Also war ein Teenager.
Ja, und die schaut mich an und sehr ernst das Gesicht und ich dachte jetzt, die denkt jetzt irgendetwas. Und dann kommt die auf mich zu, setzt sich in Körperkontakt zu mir und nähert den Kopf auf Zentimeter Distanz, also ihr Gesicht meinem, und schaut mir intensiv in die Augen. Die haben da bernsteinfarbige Augen, die schauen wahnsinnig warm für uns. Also so ist das. Und dann plötzlich spüre ich, wie sie die Hand auf meinen Kopf legt und zwei, dreimal freundlich mir über die Haare fährt. Und das hat sich viermal wiederholt. Es gibt da Zeugen, die das noch beobachtet haben. Und zu mir, ich habe um Hilfe gerufen, ich habe geweint, ich habe dem Gorilla alle Schlötterlinge nachgerufen, der da sich so benommen hat. Und irgendein Botaniker hat das gehört und kam und sagte, hör mal, ich war schon früher da. Aber als ich sah, was zwischen dir und Maggie geschieht, da musste ich zuerst beobachten. Ich konnte nicht einfach stören. Also da habe ich erlebt, dass eine Gorillafrau sich mir gegenüber in einer Situation, in der ich sehr reduziert war emotional, weil ich dachte, mir sei ein schreckliches Geschehen, die hat gemerkt, mit dem stimmt etwas nicht mehr. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das ist alles Interpretation. Ich sage nur, die hat in ihrem Verhaltensrepertoire die Möglichkeiten benutzt, die sie auch in ähnlichen Situationen benutzen würde, wenn einem Gorilla so etwas geschieht. Und ich sage auch nicht, dass sie Mitleid empfunden hat, höchstens Mitgefühl. Und da sind wir beim Thema der Empathie, die man den Menschen auf lange Zeit abgesprochen hat. Das gibt es doch nicht bei Menschen. Das ist absolut lächerlich, weil die stammesgeschichtliche Verbindung zwischen uns heißt ja, wir sind so nach bei denen. Alles, was bei uns manifest wird, hat seine Wurzeln dort. Ich sage einfach, die Gorillafrau, die hat etwas getan, was jeder Mensch hätte tun können. Und was man unter Gorillas offenbar auch tut, und das war die...
Und sie hat sie einbezogen? Also sie sind ja als Fremder irgendwie da einbezogen worden? Ja,
das war nach einer gewissen Zeit natürlich. Die hat mich gekannt und die ist in einem jugendlichen Alter, wo man so Affinitäten besitzt, wo man Fremde vielleicht ein wenig herausfordert, zum Schauen, was kommt von dem. Und ich muss da einfach noch präzisieren. Es gibt einen Silberrücken, das ist der große Chef der Familie, der hieß Zitz. Und Zitz war der Chef in der Familie, als ich dort war. Ich erwähne das nur, man muss sich klar sein darüber. Die Familie, die von Dein Fossi...
Also Dein Fossi ist die lange auch untersucht hat.
Ja, die Familie, die von Dein Fossi an die Anwesenheit eines Beobachters gewöhnt wurde. Der Zitz, der hat sein Leben lang von der Geburt an immer einen Menschen gelegentlich in der Familie gesehen. Also das war für ihn normaler als normal. Und ich bin überzeugt, Zitz hatte mehr Probleme, wenn der Mensch, der da beobachtet, 3-4 Tage nicht erscheint. Dann wird er unruhig und dann ist etwas nicht mehr in Ordnung, wenn der fehlt. Wir müssen wissen, dass diese Gorillas uns nicht einfach so als Fremde empfinden, sondern wir sind fremd als Individuen. Aber die Art kennen die sehr wohl und haben auch sich mit der abgeben gelernt.
Was halten Sie denn davon? Es gibt ja Versuche, zum Beispiel gerade in Amerika, wo Forscher mit Bonobos, das sind Affenarten, die eng verwandt sind mit den Schimpansen, versuchen mit denen, die leben in Gefangenschaft, versuchen mit denen zu kommunizieren, denen irgendwie eine Art Kommunikation beizubringen und mit denen tiefere Verbindungen zu knüpfen. Also sie, die jetzt das in der Natur gesehen haben und so eine natürliche Kommunikation dann hatten. Also was halten Sie von diesen Versuchen, das auszubauen?
Also zuerst mal neige ich nicht dazu, solche Projekte à tout prix gut zu heißen. Das bedeutet, es gibt Umstände, unter denen Menschen auf den Zoos leben und die sind so gewachsen, die Menschen, die heute für diese Zoo-Gorillas oder Zoo-Bonobos verantwortlich sind, die haben die nicht in Zoos gebracht. Die haben nur ein Erbe angetreten und sind, weiß Gott, dafür verantwortlich, diese Tiere so zu halten, dass die ein anständiges Leben haben. Wenn das gegeben ist, kommt ein Aspekt in die Geschichte rein, der ist hochspannend. Wenn Sie wilde, ich sage jetzt Schimpansen, da gibt es Beispiele von Kortland, wenn Sie wilde Schimpansen mit irgendetwas Neuem überraschen, also Kortland hat Hühnereier auf den Weg der Schimpansen gelegt und als die kamen, dann kamen sie an Schreck und haben sich versammelt und ein Riesenradau und dann haben die einen riesen Umweg gemacht um diese Eier. Das hat etwa 3 Wochen gedauert, bis die sich trauten, an dieses Ei heranzugehen. Daraus folgt, übertriebene Neugier im Freileben ist eine ganz gefährliche Geschichte. Als freilebender Schimpanse, man ist gut beraten, nicht an die Grenze der möglichen Leistungsfähigkeit zu gehen. Weil das sind immer Gefahren. Irgendetwas untersuchen, was man nicht kennt, das könnte fatal werden. Wenn Sie jetzt im Zoo sehen, im Zoo gibt es andere Probleme, keine Hühnereier, aber vielleicht Langeweile, wenn die nicht mit genügend Beschäftigung versorgt sind. Und jetzt, im Zoo kann ein Menschenaff nur überleben, psychisch gesund, wenn er an die äußerste Grenze seiner Leistungsfähigkeit geht. Weil dann gewinnt er der Umgebung alles ab, mit dem er sich beschäftigen kann. Und er kommt zu Erkenntnissen. Wenn also diese Möglichkeit gegeben ist, wenn der Raum reizreich ist und so, wenn man dann sagt, gut, ich verstehe meinen Versuch, den ich mache, wenn er die körperliche Integrität des Tieres nicht verletzt.
Also ein Forscher, der jetzt einen Versuch macht, wie zum Beispiel diese Kommunikations-.
Ja, eben Versuch. Wenn der sagt, also Kanzi ist der berühmte Bonobo, wenn man Kanzi sagt, komm jetzt Kanzi, wir gehen in die Küche und du kannst mit mir etwas machen, hast du einen Moment Zeit, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn man aber invasiv bleibt, also ich meine auch psychisch invasiv und ihnen zum Beispiel, nicht, das funktioniert ja alles über Belohnungen. Und jetzt kann man mit Weglassen der Belohnung strafen. Und das ist dann schon eine zwiespältige Geschichte. Also wenn einer vielleicht nicht ganz begriffen hat, was man von ihm möchte, dann gibt man ihm seine Belohnung nicht. Und, aber ich sage, wenn Sie jetzt Kanzi, der war in der Küche, dann sagt die Vorschrift, Kanzi, wir wollen kochen. Nimm Karotten und wasch die. Dann geht Kanzi zum Korb mit den Karotten, geht an die Waschschüssel, dreht das Wasser auf und wascht die Kartoffeln. Ja, der Kanzi nur über die verbale Kommunikation mit ihm, der hat die Sprache der Menschen gelernt. Die Menschenaffenkommunikation ist eine Kommunikation, die aus unendlich vielen Komponenten besteht, die bei uns unterschwellig auch noch eine Rolle spielen, aber nicht mehr hauptsächlich. Wir haben irgendwann in der Stammesgeschichte sprechen gelernt. Und das ist die Errungenschaft in der Entwicklung der Menschen. Und wenn Sie etwas dagegen sagen, dann werden Sie von den Vieleinsern angestaunt und die sagen, ist der nicht mehr normal. Und ich sage Ihnen einfach, die Sprache ist etwas Wunderschönes, aber als wir die Sprache erhielten, also vor zig, hunderttausend Jahren, sind wir übermütig geworden. Und wir dachten, so, jetzt können wir alles mit dem Maul. Und dann haben wir konsequent alle anderen Sinnesleistungen, die der Kommunikation dienen, zur Seite gelegt. Und heute sind wir in Kommunikationsengpässen in unserer Gesellschaft, weil wir weder von Körpersprache noch von Bewegungssprache noch irgendetwas eine Ahnung haben. Aber wir fordern Frühfranzösisch für die Primarschulkinder und vergessen, dass einfach Nase, einfach Hautsinn, einfach Tastsinn in der Primarschule genauso berücksichtigt werden müsste wie Lesen und Schreiben. Das heißt, wir akzeptieren nicht einmal mehr das, was genetisch überliefert wird an Anteilen der Kommunikation. Wir sind Sinnesrudimentler. Und die Menschenaffen sind das nicht, weil die keine Sprache haben. Bei ihnen gibt es Laute, es gibt die Mimik, es gibt die Gestik, es gibt die Körperhaltungen, es gibt die Körperbewegungen. Und jetzt muss man eines sehen. In dieser Sprache ein Meister zu sein, man muss ein Meister zu sein, um überleben zu können. Das bedeutet, dass man muss von Kind auf in all diesen Sinnesdisziplinen ungeheure Leistungen bringen. Menschenaffen leisten mit Garantie 50% mehr auf jeder Sinnesebene als wir.
Jörg Hess, eine besonders hervorstechende Eigenschaft ist diese Beobachtungsgabe. Eine andere ist, was man immer wieder hört, auch von Ihnen in den Büchern, ist diese Sanftheit. Sie haben das ja vorher auch erzählt, wie diese Gorillafrau Sie getröstet hat. Diese Sanftheit hat Ihnen auch etwas gebracht fürs eigene Familienleben?
Ja, also das geht dann schon ein wenig weiter. Ich kann ja meine Sanftheit nicht ändern. Das wirkt aufgesetzt. Also es gibt so esoterische Menschen, die kommen dann so säuselnd daher und möchten sanft sein. Und das Einzige, was sie erreichen, ist, um Gottes Willen, was ist mit dem los? Aber die ganze Geschichte mit der Sanftheit, also ich habe den Silberrücken erlebt, der hat die Kraft von 10, 12 Männern. Ich habe diesen Silberrücken von 3 Ausnahmen abgesehen. Die waren von außen induziert. Ich habe den nicht einmal aggressiv gegen ein Familienmitglied erlebt. Ich habe den nicht einmal unfreundlich mir gegenüber erlebt. Nie. Dann sagt man sich schon, ja, um Gottes Willen, das ist mehr, als jede Menschenfamilie zu leisten vermag, sozialen
Leben. Fragt man sich da manchmal, sind die Gorillas die besseren Menschen?
Ich sehe das nicht so. Gorillas sind Gorillas und Menschen sind Menschen. Und wir müssten uns nicht fragen, ob die Gorillas die besseren Menschen sind. Nein, sie sind als Gorilla besser als die Menschen als Menschen. Der Gorilla ist zuerst einmal nicht nur ein Vetter von uns. Wir sehen ihn jetzt im neuesten Licht immer nur in dieser Funktion. Dabei ist das eine zweitrangige Geschichte. In erster Linie sind Gorillas Gorillas. Sie sind Wesen, die ihren Eigenwert besitzen und die man zu respektieren hat, weil sie Gorillas sind und nicht, weil sie nahe bei uns stehen und so. Das ist eine nette Geschichte, wenn ich dann so sanfte Wesen sehe und denke, ah, mit denen habe ich auch noch etwas zu tun. Das tut gut.
Ähnlich sind uns ja die Schimpansen auch und man hat manchmal das Gefühl, sie wären uns fast ähnlicher als die Gorillas und die Schimpansen haben ja eine gewisse Aggressivität, also sie verteidigen Territorien. Wenn eine andere Gruppe auf ihr Territorium stößt, dann gibt es auch manchmal Tote. Hat diese Aggressivität etwas damit zu tun, dass wir unsere ganze Zivilisation entwickelt haben?
Es gibt einen Theologen, der dann noch Psychotherapeut geworden ist, der hat ein Buch geschrieben, Angst und Aggression. Und dort drin kommt er zum Schluss, dass jeder Hochkultur eine Zeit vorausgeht, in der man die Kinder ganz dramatisch frustriert hat. Das heißt, Hochkultur entsteht, wenn man die Kinder frustriert, wenn man sie auf Brettchen bindet, um sie zu tragen und in die Bewegungsfähigkeit nimmt, also wenn man Kinder massiv frustriert. Das sind jetzt Hypothesen, aber man hat das aufgrund von Kulturvergleichen nachweisen können, dass das überall so ist. Das jetzt mal zur Frage, was geschieht da? Jetzt aber zurück zum Schimpansen. Der Schimpanse ist aggressiver. Ich würde nicht so weit gehen, alles auf Schimpansen zurückzuführen. Der Schimpanse isst und nährt. Das ist der heutige Wissensstand. Ich hänge dem nicht an. Ich neige eher auch entwicklungsgeschichtlich oder stammesgeschichtlich zu multiplen Einflüssen. Wenn mir jemand kommt, der sagt, ja, das ist klar, der ist uns am verwandtesten, dann stellt es bei mir schon ein wenig ab. Warum muss es denn immer einer sein? Warum kann nicht aus diesem gesamten Erbe dieser Menschenaffen ein Teil des Gorillas in uns stecken und ein Teil des Schimpansen in uns stecken? Warum müssen wir die genetische Übereinstimmung nehmen und sagen, das ist der, der am nächsten ist? Also es könnte ja sein, dass auch der, der am nächsten ist, Dinge trägt, die alle gemeinsam haben. Also ich will damit nur sagen, all die großen Theoretiker, die Bücher schreiben und dann sagen, ja, die Aggression, die haben wir vom Schimpansen, der ist aggressiv, also sind wir auch aggressiv. Was soll ich mit solchen Aussagen? Das heißt ja nur, der Mensch beginnt wiederum eine Rechtfertigung zu suchen für sein Verhalten. Der Mensch hat seinen großen Geist, den wir so loben. Also mindestens der sollte fähig sein, über seine Aggression zu disponieren und zu sagen, nein, das tun wir nicht. Aber wir tun es trotzdem. Also wir rechtfertigen immer alles. Als Lorenz mal gesagt hat, Aggression ist...
Also Konrad Lorenz,
da gab es Wellen, das sagt, ja, das war ein halber Nazi, der wollte damit nur zeigen, dass der Krieg, der da angezettelt wurde, eine Geschichte der menschlichen Natur ist und nichts mit den Völkern, die daran beteiligt waren, zu tun. Das sind alles so komische Geschichten, dass man alles, was von der Wissenschaft kommt, instrumentalisiert. Und das schönste Beispiel heute, Menschen sagen, ich bin Vegetarier. Ich belege das auch, Gorillas sind Vegetarier. Da kommt ein anderer und sagt, ich esse Fleisch, das gehört zum Menschen, belege dafür der Schimpanse. Man kann seine Belege holen, wo man will, das ist aber alles ein wenig Unsinn. Sicher ist, die vegetarische Nahrung bringt die Gorillas zu dieser mächtigen Gestalt. Offenbar ist die vegetarische Nahrung nicht so ganz ohne,
würde ich mal sagen. Und könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Größe es ihnen überhaupt erst möglich macht, so sanft zu sein, weil sie sich wehren können?
Gut, das ist jetzt, es gibt spannende Hypothesen. Ich sage mir immer, vielleicht sind die Gorillas so freundlich, weil sie gar nicht aggressiv zu sein brauchen. Die brauchen nur dazustehen. Und dann denken die, nein, also wenn wir den jetzt verrückt machen wollen, dann geschieht ein Unglück. Also lassen wir das lieber. Das könnte ein Bestandteil dieser Freundlichkeit sein, dass der gar nicht nötig hat, unfreundlich zu werden. Aber das greift dann zu kurz. Also da muss sehr viel mehr dazu kommen. Man kann sich vorstellen, Gorillas, eine Gorilla-Gemeinschaft, lebt immer im gleichen Wald, abgeschlossen, ungestört oder allenfalls durch gelegentlich neugierige Touristen heute gestört, aber sonst nichts. Und das wahrscheinlich schon einige hunderttausend Jahre. Deren Alltag hat sich kaum verändert. Das Einzige, was für sie eine Rolle spielte, wie gehen wir um miteinander, das ist das, was den Alltag noch erschweren könnte. Und jetzt kommt die Frage, ja, wenn da nichts geändert hat, keine Anpassungen nötig waren, was hat dann die Evolution mit den Gorillas gemacht? Die Evolution hat die vergessen, weil man gar nicht anpassen musste.
Das ja, oder was Sie jetzt sagen wollen, ist, dass sie die Evolution auf sich gerichtet hat und dann zu Sanftheitskünstlern gemacht hat.
Ja, das einzige Problem war, in der Gemeinschaft, wenn man freundlich ist, kommt man besser durch. Also könnte man sagen, die Evolution hat da angesetzt. Man muss die Gorillas ständig freundlicher machen. Dann hat man sie in einem Bereich noch angepasst, in dem sie vielleicht nicht so angepasst waren. Für mich sind die Gorillas das Beispiel dafür, dass die Evolution auch in Räume eingegriffen hat, die tief und noch tiefer in die Persönlichkeit eingreifen und dort Dinge verändert haben. Und wenn sie die Sanftmut der Gorillas, das kann ja nur so entstanden sein, da muss einer einen Vorteil gehabt haben, wenn er sanftmütig und nett war. Und
dann müsste das ja eigentlich heißen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass es innerhalb der Gorilla-Gruppen keine sexuelle Gewalt geben dürfte. Das wäre ja dann der Antrieb, sanft zu sein, sonst komme ich nicht zur Fortpflanzung.
Es gibt keine Aggression um Sex. Die Gorilla-Frauen, wenn die in ihre Zyklen kommen, die müssen die Männer zu geschlechtlichen Begegnungen einladen. Die Männer, die werden nur eingeladen, wenn sie entspannt sind. Also man darf nicht steif dastehen, sondern man muss so konziliant, freundlich, am besten noch liegen und so. Dann hat man die Chance. Das heißt, es gibt keine Aggression um Sexualität. Und jetzt könnte man sagen, oberste in der biologischen Rangordnung heute, keine Aggression nach außen gegen fremde Arten.
Weil sie es wahrscheinlich auch nicht nötig haben wegen ihrer Stärke.
Ja, natürlich. Sie sind einfach biologisch die Obersten und damit
dort, wo sie
müssen sie nicht. Ja, müssen sie nicht. Das war früher vielleicht anders, als es noch Löwen gab in diesen Wäldern oder Leoparden und so weiter. Und sie sind Vegetarier, also keine Tötungsaggression wie beim Schimpansen. Wenn die kleine Affen erbeuten, dann müssen die aggressiv sein und die töten und das braucht der Gorilla nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, wie drückt sich denn das aus? Es gibt eine Filmepisode. Da sehen Sie einen riesigen Silberrücken. Der steht vis-à-vis von einem Gebüsch. Und in diesem Gebüsch sitzt eine kleine weiße Eule. Die kam eben aus dem Nest und die wusste noch nichts vom Leben. Die sah diesen Gorilla und hat den so angeschaut mit diesen Kopfbewegungen der Eulen. Und der Gorilla hat ganz langsame Schritte gemacht gegen das Eulenkind hin. Etwa einen Meter vom Kind weg greift er ganz langsam mit einem Finger der Eule ins Federkleid und berührt das kurz und das macht er dreimal und dann hat sich die Eule bequemt, den nächsten höheren Ast zu erreichen. Das ist unvorstellbar.
Also er hat die Eule auf den höheren Ast gesetzt?
Nein, die Eule hat dann, der ist das ungehörig geworden, was da geschieht und dann ist sie einen Ast höher geflogen und dann hat er sie nicht mehr erreicht. Aber schon nur, wenn die einen Schimpansen, ist völlig undenkbar und das zeigt, dass denen auch die Artgrenze überschreitend eine Neugier innewohnt, die wahnsinnig freundlich ist und sanft. Also es gibt genauso Beispiele. Ich weiß von einem Gorilla, begleitet seinen sterbenden Vater aus der Familie mit einem Schwarzrücken zusammen. Die haben den Vater nach 10 Tagen besucht, als er tot war und ihn so angestupft. Und etwas später kommt der Silberrücken an den Waldrand. Draußen ist eine Hütte der Guide und Gard.
Also das ist ein Führer mit einer Gruppe.
Führer, die Menschen zu den Gorillas bringen. Das heißt, der Silberrücken, der kannte den Guide, seit er ein kleines Kind war. Und als der erste Guide kam, nahm der Silberrücken die Hand des Schwarzrückens und hat die so hoch gehalten.
Des Toten?
Dann, nein, das junge Schwarzrücken,
so, der ihn Sohn.
Und dann hat man gesehen, dass der eine Drahtschlinge einer Falle bis auf die Knochen eingeschnitten hatte. Der geht eine Falle, konnte sich befreien, aber war schwer verletzt. Der zeigt uns, dass der eine Fallverletzung hat. Und dann haben die den Schwarzrücken narkotisiert. Der Silberrücken saß 30 Meter entfernt. Sie konnten den versorgen, freischneiden und alles. Und der Silberrücken stand da, zugeschaut. Der hat gewusst, ich hole jetzt Hilfe für den. Und als die Hilfe kam, wusste er, die machen das, was ich wollte. Und jetzt kommt der Clou. Irgendwann macht der Silberrücken alleine, das heißt offenbar ist vielleicht der Schwarzrücken trotzdem gestorben an dieser Verletzung. Dann sagt mich der Guide, der ist aus dem Wald gekommen. Der ist über unserem Dorf, dort wo wir Bambus anbauen, dort hat er genächtigt, 4 Tage lang. Und der hat Bauernhäuser untersucht, während die Bauern auf dem Feld waren. Das Spannende daran war, nach 4 Tagen ging der wieder in seinen Wald zurück. Dann hat man gesagt, was soll das? Dann habe ich gesagt, hör mal, das musst du mir nicht mehr erzählen. Und dann hat er gesagt, du glaubst mir nicht das. Und natürlich habe ich ihm geglaubt, aber ich dachte, das sei so eine überlieferte Geschichte. Und dann sagt er, gut, morgen kommst du um 4 an diesen Punkt. Und dann zeige ich dir etwas. Ich war um 4 dort, er ist mit mir in dieses Bambuswäldchen und er hat mir 4 Gorillanester gezeigt und ich habe Gorillahaare gesammelt und habe die analysieren lassen, alle der gleiche Silberrücken. Also es war kein Witz, was der erzählt hat. Der hat 4 Nächte lang dort drin verbracht und ist dann wieder zurück. Und jetzt kann man sich fragen, was soll das? Der hat Menschen gekannt, seit er geboren wurde. Und er verlor noch seinen letzten Kumpan. Und er war nie solitär gewesen vorher. Und dem hat das soziale Umfeld gefehlt. Und dann hat er sich auf die Menschen besonnen und wollte vermutlich Kontakt haben. Und dann hat er gemerkt, das funktioniert nicht. Also das sind alles Hypothesen, aber das zeigt, mit welcher Attitüde die Kontakte zu Menschen suchen, wenn es Ausnahmesituationen gibt. Und das ist wieder eine sehr sanfte Annäherung zu Wesen, die der eigenen Art sehr nahe stehen. Ob die das wissen, ist eine Frage. Sie haben das Buch erwähnt von mir. Dort gibt es am Schluss ein Zitat von George Schaller. George Schaller ist einer der größten Berggorilla-Spezialisten, die je gelebt haben. Es lohnt sich, diesen Abschnitt zu lesen. Also er spricht da von Mensch und Gorilla, die sich anders entwickelt haben, jeder ihren eigenen Weg gegangen ist. Aber wenn ein Mensch einem Gorilla ins Auge blickt, dann erkennt er sich selber drin und er weiß, dass wir etwas zusammen gemeinsam haben. Und sein letztes Wort heißt, und es ist gar nicht so abwegig, sich zu fragen, ob die Gorillas diese Stammesgeschichte, Verwandtschaft auch erkennen. Etwas Wunderschönes, dass man dem Gorilla die Fähigkeit zutraut, nicht über genetisches Wissen, sondern über seine Kontakte, seine Beobachtungsmöglichkeiten. Und dass man vielleicht denken könnte, der Gorilla weiß auch, dass er näher zu uns gehört als zu Vögeln oder zu anderem.
Aber jetzt ist es ja so, dass man in der normalen wissenschaftlichen Literatur liest man eigentlich nie solche Sachen, sondern da sind immer sehr harte Fakten drin und die Schlüsse sind immer sehr konkret, weniger weitreichend. Und wenn man mit ihnen spricht, sind sie voller solcher Geschichten. Vergibt sich da die Forschung nicht sehr viel, indem sie auf diese eben sogenannten Anekdoten verzichtet und man erzählt die sich am Lagerfeuer, aber es ist offiziell nicht anerkannt, weil man hat Angst, dass man seine Karriere aufs Spiel setzt.
Völlig klar. Also unter Wissenschaftlern, die am gleichen Ort arbeiten, da sitzt man ab zusammen und diskutiert. Problemlos kann man über die extremen Erlebnisse, über die Anekdoten sprechen. Also das, was man früher abschätzig mit dem Wort Anekdoten meinte, man meinte damit, das ist so etwas, was nur so über die Bauchregion in den Kopf fließt. Heute ist das anders. Heute weiß man, dass Anekdote nichts anderes ist als ein nicht verifizierbares Ereignis. Das heißt, ein Ereignis, das ich nicht wiederholen kann. Und das, was die Anekdote an Inhalt hat, dass das genauso, also ich sage jetzt das, dass das wissenschaftlich genauso wertvoll ist, wie das, was man methodisch gesammelt hat. Früher durfte man diese Dinge nicht erzählen in wissenschaftlichen Arbeiten. Man wäre in der Luft zerrissen worden als Primatologe. Und ich war nie einer Institution verhaftet. Ich habe auch nie Geld bekommen von irgendwoher. Also ich habe schon Geld bekommen, aber nicht mit Auflagen. Deshalb durfte ich, was andere nicht durften. Ich durfte diese Dinge publizieren, lange bevor das möglich war. Und später jetzt langsam tut sich die Welt auf und plötzlich sagen große Professoren, ja, wir haben entdeckt, dass die Anekdoten genauso eine Welt für sich sind und dass die mit ins Bild gehören des Gesamten. Und ich bin der festen Meinung, nur beide Teile gemeinsam verwirkt miteinander führen zu dem Bild einer Art, das vollständig ist. Und alles andere können Sie vergessen. Wenn einer nur seine Strichlisten ausfüllt, dann nach Hause geht und eine Publikation schreibt, dann hat er von seinen Tieren wenig begriffen. Da haben Sie völlig recht, das war tabuisiert. Wer so etwas erzählt hat, der wurde nicht ernst genommen. Und ich sage Ihnen jetzt einfach, die gleichen Wissenschaftler, die die Dinge heute gelegentlich schreiben, so in einem Essay, weil das noch akzeptiert wird, die genau gleichen Wissenschaftler, die würden unterschreiben, ich könnte Ihnen beliebig viele Dinge sagen, die sie mir nicht glauben würden aus meiner Erfahrung. Ich sage es nicht, weil ich mich nicht ins Out manövrieren will. Aber die Oberfläche mit all dem, was wir getan haben bei der Gorilla, ist angekratzt. Das heißt, was da noch kommt, das wird das ganze Bild noch x-mal auf den Kopf stellen.
Wenn die Leute das alles erzählen würden, was sie erlebt haben?
Nein, ich denke sogar, wenn die Wissenschaft fortschreitet und mehr auch Dinge akzeptiert, die vielleicht heute noch nicht akzeptierbar sind. Ich möchte nicht wissen, was man in 200 Jahren für ein Bild von Menschen hat. Das ist vielleicht das, was wir heute denken, in gewissen Bereichen fast lächerlich.
Aber es ist in dem alles wahrscheinlich auch immer ein großes Staunen. Wir haben jetzt lange über diese Gorillas gesprochen. Ich denke jetzt über diesen Siebenschläfer, den wir heute Morgen bei Ihnen in der Küche gesehen haben, der da immer vorbeikommt. Sie haben mir den gezeigt, Sie haben gesagt, er wird kommen. Und der saß ja da, hat lange auf uns runtergeblickt. Ja. Und man fragt sich, was macht er da? Also scheinbar ist es nicht nur bei irgendwelchen nahen Verwandten von uns so das rätselhafte Verhalten, sondern selbst bei solchen
Tieren. Nein, aber ich denke, wenn der auf diesem Brett oben sitzt und nach unten schaut, völlig reglos, eine Stunde und schaut mir zu mit Knopfaugen, gelegentlich wird man unruhig und denkt, ich schaue mir wirklich einer zu, kann der nicht mal wegschauen? Und solche Dinge kommen dann auf, wie wenn Menschen sie anstarren. Und plötzlich kommt der nächste Gedanke, ja, denkt er etwas? Oder hat er nur das Gefühl, wenn der nur bald geht, vielleicht bleibt da für einen kurzen Moment etwas liegen, was mich interessiert, dann kann ich rasch runter und das holen. Oder so. Da gibt es unendlich viele Fragen. Und eigentlich ist ja die Auseinandersetzung mit Wesen, die hier oben zu Tausenden um mich herum sind, also die Triebfeder ist ja die Neugier, die Fragen, die man aus der Neugier herausstellt, aus der Beobachtung heraus, von denen man weiß, wenn ich Glück habe, kann ich mal irgend so ein seltenes Ereignis, dass ich irgendetwas begreife, was ich mich gefragt habe. Vielleicht weiß ich es auch, weil ich es schon gelesen habe und ich kann es aber zum ersten Mal selber erleben. Also es sind unendlich viele Dinge, aber eigentlich am Anfang steht die Neugier, die Begeisterungsfähigkeit für diese Geschichten und dann ergeben sich die Fragen, dann ergeben sich die Rätsel, dann ergibt sich auch das Wundervolle, dass man nicht alles durchleuchten und
also da habe ich mich schon eben manchmal gefragt, Sie sind ja sehr zurückhaltend im Veröffentlichen, was ja normalerweise die Währung der Wissenschaft ist, die Publikation, und ohne das kommt man nicht weiter. Sie haben sehr zurückhaltend publiziert, Sie haben auch viel beobachtet, aber auch oft dann nicht irgendwelche Theorien aufgestellt, was auch dann dazugehört bei vielen Wissenschaftlern. Was ist da Ihre Zurückhaltung? Warum ist die da?
Ja, also ich war in Amerika mit Walter Angst. Dort waren wir so in einem Nest von Primatologen. Und wir saßen zusammen abends, haben gesprochen eben. Und wenn die irgendetwas angesprochen haben, dann sagt Walter, ich habe ein wunderbares Beispiel. Dann hat er von seinen Makaken am Anraffen erzählt. Und dann haben die so Augen gemacht und gesagt, ja, aber das haben sie nicht publiziert. Jedes dritte Wort, das haben sie nicht publiziert. Dann haben wir gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Ich muss doch nicht jede Kleinigkeit. Und wir haben doch gemerkt, dass wir dorthin kommen, auch ich mit meiner Erfahrung, voller Ideen. Die wären glücklich, sie hätten nur noch ein Zehntel von dessen mitzuteilen der Welt, weil sie genötigt werden, das alles herauszulassen.
Also genötigt werden, um eben dort Karriere
machen Gelder zu bekommen, um Status zu bekommen, um Professuren zu bekommen und so weiter. Anders geht das nicht. Also dort in der Zeit war ein Professor Primatologie, wurde für ein Jahr fest angestellt. Und jedes Jahr musste er sich über so und so viele Publikationen ausweisen, um die Anstellung bestätigt zu bekommen. Und das ist das System dort. Das soll so sein, das interessiert mich nicht weiter. Aber für mich war das irgendwie abstoßend, diese Geilheit, jede Kleinigkeit zu publizieren, nur weil man dann ein Titel mehr in einem Angebot hatte. Also es ging nur darum, seinen Status zu festigen, seinen Status zu erhalten und so weiter. Ich denke, das ist wichtig, wenn man Familie hat und Professur hat und so. Aber trotzdem, das ist nicht die Wissenschaft, das ist der Wissenschaftsbetrieb, der solche Auswüchse kreiert. Und das hat mich so etwas abgestoßen. Also,
aber Sie hatten ja auch Familie und Sie haben einen anderen Weg gesucht.
Also ich muss so sagen, ich entschuldige mich heute, indem ich sage, ich habe wissenschaftlich nicht gar nichts, aber wenig publiziert. Ich entschuldige mich dann damit. Ich sage, ja, ich habe dafür populär einiges publiziert. Ob es das in Form von Kolumnen, in Form von Büchern ist. Und ich habe gesagt, ich habe etwas weitergegeben. Und auch das ist schlechtes Gewissen. Also wenn ich mich so rechtfertige, weil es gibt eine Verpflichtung des Publizierens für mich, aber die habe ich nicht der Wissenschaft gegenüber und nicht den Kollegen und nicht der Uni und niemandem gegenüber, sondern den Gorillas. Sie haben ein Leben lang erduldet, dass ich sie beobachte. Ich habe sie vielleicht mit meiner Anwesenheit, bis sie mich hingenommen haben als Übel, das sie nicht vermeiden können, Ihnen gegenüber wäre es fair gewesen, ich hätte Dinge, die ich erfahren habe, vor allem die mit Ihrem Leben im Zoo zu tun haben, publiziert, sodass man diese Dinge einfließen hätte lassen können in Haltungsbedingungen. Also ich hätte mit meinem Wissen vielleicht den Gorillas etwas mehr Komfort geboten mit «Ich habe das getan». Aber das war auf den Zoo Basel beschränkt. Dort hat man gewisse Dinge umgesetzt, die ich vorgeschlagen habe. Aber ich habe es nicht so veräußert, dass man europaweit oder weltweit Erkenntnisse umgesetzt hätte. Dort fühle ich eine Schuld, dass ich wenig publiziert habe. Aber ich war zufrieden und deshalb sage ich, belegt viel, was ich gemacht habe. Ich relativiere das, ich sage ein wenig, aber ein Ego-Trip. Das heißt, ich weiß, dass ich sehr viel getan habe, nur um mir und meinen Bedürfnissen, meiner Freude und meiner Lust und was ich alles anfühlen kann, zu dienen oder zu genügen. Also ich war der, der am meisten profitiert hat von meiner Arbeit. Und das weiß ich, dass das ein wenig egoistisch ist. Ja, vielleicht sagen andere, das ist sehr egoistisch. Aber das gehört mit in diese Geschichte.
Also Sie hatten nie das Bedürfnis, irgendwelche Kampagnen zum Schutz dieser Berggorillas zu machen, um denen zu helfen, weil ja, die ja doch immer wieder gefährdet sind?
Augenblick, ich habe natürlich einen guten Draht zu Angela Meder und ihrer Berggorilla-Regenwelt-Direkthilfe. Ich habe denen in vielen Bereichen schon geholfen, über Empfehlungen und mit Geldern, die man mir zur Verfügung stellt und mir gesagt hat, ich gebe ihnen das Geld, weil sie wissen, was man damit tun sollte. Sie machen das ehrenamtlich für mich. Also ich war nicht still, ich habe auch sehr viel geschrieben und es war nicht so, dass ich mich nicht geäußert habe zu brennenden Berggorilla und Gorilla-Problemen, aber nicht in dem Maß. Also wenn ich jetzt ein Schützer der ersten Stunde wäre, dann hätte ich unendlich viel mehr tun können. Das gebe ich zu. Ich hätte aber bezahlt damit, dass ich anderes nicht tun konnte. Und jetzt kommt der Punkt, wir sind wieder am Anfang, ich bin primär ein Beobachter. Und das kommt bei mir vorne dran. Also ich sage immer, es ist ein Glück für die Gorillas und für mich und für die Siebenschläfer und für die Schlangen hier im Tessin, dass ich das Wesen des Siebenschläfers, der Schlange und des Gorillas nie vollständig begreifen kann. Dann bleibt mir, bis ich nicht mehr kann, noch genug zu tun über das Zusehen. Ich muss nicht das Gefühl haben, irgendwann komme ich ans Ende dessen, was ich tue. Und das ist das Schönste. Ich denke, die Wesen haben diese Eigenheit, dass sie gewisse Teile ihres Verhaltens nicht bewusst, aber die können das so bewahren, dass wir nicht überall fündig werden können. Und darum bleiben Fragen, darum bleiben Geheimnisse. Und das macht die ganze Geschichte mit Tieren ungeheuer spannend, dass das so ist und dass wir nicht irgendetwas entblößen können, bis es nackt dasteht und nichts mehr versteckt ist. Das, denke ich, ein wesentlicher Punkt in dieser Passion.
Also Sie haben jetzt eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich Ihnen stellen wollte, nämlich was hat Jörg Hess jetzt in den nächsten Jahren noch vor? Sie werden also weiter beobachten, aber gibt es etwas, wo Sie sagen, das will ich einfach noch tun?
Ja, also ich könnte jetzt da aufzählen, ganze Listen. Aber ich weiß, das reicht gar nicht. Ich werde das nie mehr tun. Der größte Teil, ein Aspekt, der mit diesem Unvermögen zusammenhängt, ist die Tatsache, dass ich mich ein wenig darauf konzentrieren möchte, die Dinge, die ich noch tun möchte, wenigstens zu durchdenken, vielleicht Literatur zu finden, mich über Zweithandinformationen so ein wenig einlesen in den Amazonaswald oder so. Also es gibt unendlich viele Dinge. Ich weiß, ich kann die nicht mehr tun. Ich kann mich noch auf andere Weise damit beschäftigen, hinzufahren. Natürlich, wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, so, jetzt darfst du noch eine Reise tun. Ich hätte etwas Mühe, mich zu entscheiden, wo ich hin wollte. Ich würde sagen, ich würde zum ersten Mal im Leben das nicht tun, was ich ein Leben lang getan habe, wenn ich Entscheidungen hatte. Das, das oder das. Meine Antwort war immer Gorilla. Und dann bin ich immer gleich noch gewesen und am Schluss habe ich gesagt, jetzt hast du so viele Dinge, hättest du tun können, du hast gar nichts getan. Du hast immer nur deine Gorillas besucht und du warst immer nur in diesen Wäldern. Und das hat mich dann gelegentlich schon auch frustriert. Ich habe gesagt, ich habe mit dem Verlust von vielen Dingen, die ich gesehen hätte, habe ich bezahlt dafür, dass ich an einem Ort viel sehen konnte. Also, das sind so Dilemmas im Leben. Wenn jemand käme und sagt, du darfst jetzt eine Reise, ich denke der Amazonas und ich will nicht, möchte nicht forschen gehen. Nur mit einem Begleiter vielleicht, der draus kommt oder der weiß, wie man dort überlebt, in den Amazonas und dort einen Monat in diesen Wäldern unterwegs sein. Nur die Augen offen haben, die Ohren, soweit die noch hören, offen haben und vielleicht fotografieren, vielleicht in erster Linie beobachten. Ein Mensch bei mir haben, der Verständnis hat dafür, wenn man dann geduldig 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden ansitzt, ohne zu sagen, ja Gott, mir geht nicht weiter und so. Das wäre schön.
Menschen, Affen und andere Geschöpfe. Der Zoologe Jörg Hess im Gespräch mit Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Diese Sendung hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.